über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse mit Peter Jungmann.
Jesus hat viele schöne Worte des Friedens und ich denke mir manchmal, es ist klug, wenn ich diese Worte aufsauge, meditiere, auch positiv von mir habe, um auch positive Bilder zu haben zu den negativen Bildern, die ich bei der Zeit im Bild sehe.
Meint Pfarrer Franz Treuer, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der biblischen Überlieferung beschäftigt und versucht, ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen und sie für die heutige Zeit zu übersetzen und verständlich zu machen. Und er sucht in der Bibel nach Handlungsanleitungen, wie ein Leben in Friede und Freiheit gelingen kann. In seinem neuen Buch »Worte, die Frieden stiften« lenkt Franz Treuer den Blick auf jene Bibelstellen, die zeigen, dass Hass und Gewalt nicht das letzte Wort haben müssen. Darüber reden wir. Schön, dass Sie uns wieder zuhören zu einer weiteren Ausgabe der Reihe »Über Gott und die Welt« begrüßt Sie Peter Jungmann. In Europa herrscht Krieg. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt schon 4 Jahre und noch immer ist kein Ende abzusehen. Weltweit häufen sich Konflikte und militärische Auseinandersetzungen. Die Menschenrechte scheinen nicht mehr zu gelten. Das Gesprächsklima wird immer rauer, in der Politik, aber auch im Persönlichen. Entwicklungen, die vielen von uns Angst machen und verunsichern und nach Orientierung und Halt suchen lassen. Wie Pfarrer Franz Treuer, der in Lier in seinen Seelsorgeraum und in der Diözese die Bibelpastoral leitet, aus eigenem Erleben weiß.
Ich merke, dass mich das Thema Krieg, Frieden, Versöhnung im Moment mehr beschäftigt als vor 10 Jahren. Es beschäftigt mich im Blick auf die Weltpolitik, aber auch im Blick auf unsere Gesellschaft hier in Tirol und auf mein Leben. Wenn ich bei meinem Leben starte, ich merke, in Phasen, wo ich versöhnt bin, ist die Lebensqualität sehr gut und sehr hoch. Immer wenn ich selber Konflikte im eigenen Leben erlebe, spüre ich, da bin ich unruhig, da bin ich selber mit mir nicht zufrieden. Und ja, es ist einfach eine Herausforderung. In unserer Tiroler Gesellschaft kommt mir schon auch vor, dass wir immer schneller werden, dass die Schritte der Konfliktlösung oft einmal beim 4. Schritt anfangen, nicht bei einem Gespräch, bei einem Hinhören, sondern sehr schnell mit Anschuldigungen und mit Reden über andere als mit anderen. Auch die Social Medias sind da nicht immer hilfreich. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Leute schreiben zuerst ein Rundmail und ein WhatsApp, bevor sie mit der betroffenen Person reden. Das ist wie Gift. Nein, das ist für mich immer Gift. Die Weltpolitik ist ähnlich. Vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die großen Grundsätze des Völkerrechts plötzlich nicht mehr gelten. Vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sich führende Politiker über manche Sachen des Völkerrechts hinwegsetzen, aber auch diese grobe Sprache, die derzeit von einzelnen Politikern kommt, die erschreckt mich und da habe ich einfach den Eindruck, da ist eine Lawine in Bewegung kommen und ich stelle mir ganz oft die Frage, wie kann ich die stoppen oder wie können wir sie stoppen? Man spürt ja, selber ist man da auch manchmal recht machtlos.
Man hätte sich auch nicht vorstellen können, vor wenigen Jahren noch, dass in Europa wieder Krieg herrscht.
Überhaupt nicht. Wie ich Jugendlicher war, hätte ich sofort die Hand ins Feuer geben, dass es in Europa keinen Krieg mehr gibt. Wie ich dann 30 war, habe ich den Balkankrieg miterlebt. Das ist die erste Ernüchterung. Und jetzt natürlich durch den Ukraine-Krieg, aber auch durch viele andere Irritationen bin ich da selber irritiert und leider verunsichert. Und ich stelle mir ein, dass es nicht so schnell besser wird und dass man auch im persönlichen Umgang lernen müssen, wie gehe ich mit dieser veränderten Situation um. Ich fühle in mir in einem stark die Verpflichtung, mich zu informieren, genau zu informieren. Ich fühle mir die Verpflichtung, mich auszutauschen mit Experten und ein bisschen auch die eigene Psychohygiene. Ich sage manchmal, es ist für mich nicht gut, wenn der erste Gedanke in der Früh die Nachrichten sind oder wenn ich kurz vorm Schlafen gehen noch alles durchzipp, was es alles gibt. Ich glaube, es braucht eine Lebenskultur, um den Tag gut zu starten und gut zu beenden und nicht mit dem Chaos oder was weiß ich, was da alles herum mich umgibt.
Wie sieht diese Lebenskultur konkret aus bei Ihnen?
Bei mir persönlich spüre ich, am besten starte ich in den Tag, wenn ich nach dem Aufstehen eine Zeitl in die Kirche gehe. Ich sperre selber in der Pfarrkirche Lien St. André die Kirche auf. Das ist sowieso klar, das ist meine Aufgabe. Und dann bleibe ich meistens eine Zeitl dort, um das Morgengebet zu beten, um die Bibeltexte des Tages zu betrachten. Und da spüre ich, wenn ich mit diesem Vorzeichen den Tag beginne, ist es besser als mit der schnellen Hektik und mit allem. Dieses Vorzeichen ist für mich so ein bisschen auch wie ein Deuteschlüssel, um auch die Ereignisse des Lebens gut zu verstehen. Man sagt ja manchmal, ein engagierter Christ sollte in der einen Hand die Tageszeitung haben und in der anderen Hand die Bibel, das heißt mit anderen Worten, die Aufmerksamkeit fürs Tagesgeschehen, das ist mir wichtig, aber gleichzeitig auch einen Schlüssel, einen guten Deuteschlüssel, um die großen Zusammenhänge besser zu sehen. Das versuche ich, manchmal gelingt es mir nicht, aber als Ziel ist mir klar, dass das eine Hilfe ist.
Der Osttiroler Franz Treuer ist Theologe und Bibelwissenschaftler. Er hat die biblische Überlieferung, die antiken orientalischen Texte und ihre Übersetzungen eingehend studiert. Sie erzählen in der ihnen eigenen zeitbedingten Bildsprache die Geschichte von Gott und den Menschen. Eine Hoffnungsgeschichte, wie Pfarrer Franz Treuer meint.
Ja, sie sind alte Texte, 2000 Jahre alt, 3000 Jahre alt und logisch, das braucht so manches Wissen, dass ich sie richtig verstehe. Und dann kommt mir wieder manchmal vor, sie sind so griffig, wenn ich das Herz auftue, verstehe ich sie. Aber um Adam und Eva, Kain und Abel, der Bruder Seth, dann Abraham, diese Urgeschichte, Noach, zu sehen, auch den Schöpfungsbericht. Ich sage manchmal, ich bin Kain, ich bin Abel, ich bin Adam, ich bin Eva. Alle diese Gene stecken in mir. Diese Urgeschichte ist fast wie ein Spiegel, den uns die Bibel hinhaltet, um ein bisschen zu merken, was ist der Mensch an Schönem? Beim Schöpfungsbericht wird betont, Gott hat die Welt gut geschaffen und beim Menschen heißt es ausdrücklich, und er sah, dass es sehr gut war. Also noch einmal um eine Stufe höher, fantastisch. Und da viele dieser Berichte staunen über das Wunder Mensch. Der Mensch ist ein Abbild Gottes und gleichzeitig tun diese Berichte auch die Abgründe des Menschen aufzeigen. Adam und Eva sind nicht konkrete Personen wie du und ich, aber Adam ist der Erdling, Eva ist das Leben. Sie berichten auch, wie unser Leben geht. Und ein Teil des Lebens ist die Schuldzuweisung. Eva sagt, ich war es nicht, die Schlange ist schuld. Adam sagt, ich war es nicht, die Eva ist schuld. Wir spüren diese Mechanismen, die es unter uns Menschen gibt. Und die finde es immer hilfreich, wenn wir diesen Spiegel sehen, dass wir hoffentlich manches bewusster sehen und dann auch bewusst entscheiden können. Im Zusammenhang mit meinem Buch Worte, die Frieden stiften, ist mir die Erkenntnis zum Beispiel sehr stark gekommen. Der Friede braucht eine bewusste Entscheidung. Die Bibel, wenn ich vieles lese, hilft mir, diese bewusste Entscheidung einzuüben. Das ist ja nicht einmal habe ich sie und dann ist sie, sondern ich muss sie immer wieder neu einüben.
Kann man sagen, biblische Texte sind verdichtete menschliche Erfahrungen, sie wollen nicht wortwörtlich gelesen und verstanden werden, sie sind mehr archetypisch, Symbolgeschichten.
Gerade diese Urgeschichte, also fast alle biblischen Texte sind wahnsinnig dicht. Manche Wunderheilungen Jesu, 5 Zeilen, kann man daraus einen Roman machen. Das Schöne an einem verdichteten Text, auch einem Gedicht, ist, er ist unerschöpflich und gleichzeitig nicht so leicht zu verstehen. Ich sage manchmal, die Bibel ist kein Schnellimbiss, sondern ein Vollkornbrot. Und Vollkornbrot muss sie kauen, muss sie länger kauen. Und das tue ich ja auch nicht so nebenbei, sondern ganz, ganz gezielt. In dem Zusammenhang glaube ich auch, dass der Friede kein Fertigprodukt ist, das ich so nebenbei kaufe, sondern auch ein Produkt, wo ich vielleicht die Beilagen oder die Grundsachen von diesem Brot kaufen kann oder erwerben kann. Und dann wird daraus das Brot des Friedens gebacken, wo ich auch nicht alles selber machen kann. Das ist ja auch eine der Erfahrungen. Ich kann den Frieden nicht erzwingen. Sogar der Jesus, der für mich Friede in Person ist, Friede pur, hat so viel Unfriede erlebt und muss dann selber wie ein Verbrecher sterben.
Der Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt, der Friede fällt nicht vom Himmel.
Der Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt mir, es gibt eine gewisse Gelassenheit, so Wellenbewegungen. Es wird bessere Zeiten geben, es wird schlechtere Zeiten geben. Derzeit stelle ich mir ein, dass es wieder ein bisschen aggressiver und schlechter wird und hoffentlich dreht sich bald der Spieß wieder und es wird lockerer. Die Frage ist für mich, lernt der Mensch von der Geschichte? Als 20-Jähriger hätte ich gesagt, ja, selbstverständlich. Das ist ja alles am Tisch. Als 20-Jähriger hätte ich gesagt, wow, wir haben so viele Beispiele, was passiert, wenn man hetzt, wenn man extrem ist. Wir werden mal gescheit sein. Da bin ich jetzt leider nüchterner geworden.
Warum ist das so? Gibt es dafür eine plausible Erklärung? Ist das einfach menschlich? Muss man das einfach akzeptieren? Woher kommt dieses nicht lernen wollen oder nicht begreifen wollen?
Eben, das ist wirklich die Frage. Im Letzten heißt es, woher kommt das Böse? Im Laufe der Jahrhunderte hat es viele, viele Antworten gegeben. Ich weiß es nicht, gell? Nur, um es an ein Beispiel bringen, bei einem schönen Gespräch so über den Mensch und wie wir Menschen so ticken, hat ein Freund von mir gesagt, da liegt ein Fehler im System. Und ich habe dann gesagt, was er meint. Und hat er gesagt, ja, wir Menschen haben ja so viel Schönes. Wir erleben so viel Schönes. Und trotzdem, kaum ist irgendein Stress oder etwas, ist die Gefahr, dass wir auszucken, dass wir bös werden, dass wir Misstrauen haben und eben auf der großen Ebene dass Kriege beginnen. Ist die Antwort, da liegt ein Fehler im System, hat uns der Herrgott falsch programmiert. Ich meine, er hat uns wunderbar geschaffen. Gell, die alte Diskussion, was ist die Freiheit? Hätte der Herrgott nicht ein bisschen weniger Freiheit uns geben können, dass früher die Bremse kommt? Das ist eine der wichtigen Fragen, die bei ganz vielen Diskussionen daherkommt. Die letzte Antwort werden wir vermutlich im Himmel bekommen.
Wir reden heute über Unheilvolles und Heilsames in der Welt. Wir reden über Gewaltfreiheit, Deeskalation und eine neue Feedback-Kultur, die uns hilft, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen und Wege der Versöhnung und des Friedens zu gehen. Pfarrer Franz Treuer kennt viele ermutigende Beispiele. Auch die Bibel kann Inspirations- und Kraftquelle sein, wie er sagt.
Das Ziel der Bibel ist die Versöhnung des Gute. Ich bringe ein Beispiel, Prophet Elia. Das ist ein berühmter, mächtiger, starker Prophet, der sich einsetzt für den Eingottglauben. Was passiert? Es kommt zu einem Wettkampf, zu einem Showkampf, würden wir heute sagen, zwischen dem Elia, er allein, und 450 Baalspriester am Karmel. Bei diesem Wettkampf zeigt sich, der wahre Gott ist der Gott Elias, Jahwe, und Gott Baal, den die 450 Baalspriester verehren, ist nicht so mächtig und nicht so wichtig. Was tut Elia? Er lässt nach dem Gewinn die 450 Baalspriester umbringen. Detail am Rande, in der Bibel steht nirgends, Gott sagte zu ihm, bring sie um. In seinem Feuereifer, in seinem Wahn, auch in seinem religiösen Wahn, bringt er sie um. Er muss dann flüchten, weil die Königin, die Anhängerin des Baals ist, sagt, was er mit meinem Priester getan hat, soll mit ihm passieren. Kurzum, er soll umgebracht werden. Er haut ab. Haut weit ab. Erste Etappe, er ist verzweifelt in der Nähe von Beersheba, wünscht er sich den Tod. Ein Engel weckt ihn und sagt, steh auf und geh, der Weg ist weit für dich. Und er geht dann weiter bis zum Berg Horeb, Mosesberg im Sinai, und dort erscheint ihm Gott. Und jetzt spannend, Gott erscheint nicht im Feuer, vorher hat er im Feuer gewonnen. Gott erscheint nicht mit Wucht, mit Gewitter, vorher hat er gezeigt, mächtig er ist, sondern Gott erscheint in einem leisen Säuseln. Und in dieser Sprache belehrt Gott, den Elia, was er getan hat, war ein Stumpfsinn, war ein Wahn. Das ist ein Teil der Bibel, dass sie oft einmal einige Seiten nachher erst die Antwort bringt. Und das große Finale, sage ich immer, in der Bibel ist sowieso, im letzten Buch der Bibel, die Vollendung mit Friede. Da wird es keine Tränen mehr geben, keine Trauer, keinen Schmerz. Also die Antwort der Bibel ist eindeutig, das Ziel ist nicht Gewalt, sondern Versöhnung. Und Versöhnung gelingt, weil Gott die erste Versöhnung ist. Ich sage manchmal, wie Gott mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Weil ich geliebt bin, darf ich auch lieben. Das ist ein bisschen Entlastung.
Was sagt das Alte Testament? Ist da nicht auch Gott der Strafende, der Zürnende, der Böse?
Es gibt zweimal in der Bibel den Satz, wo Gott sagt, mein ist die Rache. Diesen Satz wollen wir überhaupt nicht hören. Einmal im Alten Testament, im Neuen Testament wird er zitiert. Ich höre ihn gar nicht so ungern, weil ich mir denke, wenn wir Menschen dem Herrgott die Rache übergeben würden, dann wäre es besser, als wenn wir selber antreten, Rache zu üben. Das wissen wir ja in der Geschichte, wo Menschen als Rächer auftreten, passiert sehr viel Schlimmes. Wenn Gott sagt, mein ist die Rache, glaube ich, steckt auch das Vertrauen drinnen, der Herrgott löst es besser. Ist Gott gewalttätig? Auf jeden Fall berichtet die Bibel mehrfach, dass Gott auf der Seite der Schwachen ist. Und wie verteidige ich Schwache? Auszug aus Ägypten. Warum müssen die Ägypter sterben? Ist das deswegen, weil Gott so böse ist? Oder weil die einzige Chance, die Schwachen zu verteidigen, die ist, dass die Starken eingeschränkt, vielleicht sogar zurückgebremst werden? Die heutigen Diskussionen rings um den Krieg, auch die Frage, gibt es einen gerechten Krieg, die machen mich zum einen nervös. Aber natürlich, was würde ich tun, wenn ich verantwortlich wäre, Arme in der Ukraine zu verteidigen? Die Frage ist ja nicht so schnell zu beantworten.
Im Alten Testament finden sich viele prophetische Stimmen. Auch der Jesaja, der träumt von einer Art Weltfrieden, wie wahrscheinlich auch heute wieder viele Menschen.
Der Jesaja ist wirklich ein interessanter Typ. Zum einen wird beschrieben, dass er zum Fasten einladet, mit einem doppelten Element Fasten und Blick auf Ungerechtigkeit. Fasten heißt ja nicht, dass ich mich körperlich quäle, sondern dass ich meinen Körper trainiere, um auch Widerstandskräfte zu haben. Mahatma Gandhi ist ein Musterbeispiel, hat systematisch mit Leuten gefastet, um Widerstandskräfte zu haben, um in der Ungerechtigkeit zu widerstehen. Beim Propheten Jesaja gibt es einen Text, der fällt mir im Moment fast wöchentlich ein, weil er für mich so ein Inbegriff für Weltfriede ist und für die Vision von Weltfrieden. Ich versuche ihn zu erzählen. Da wird zunächst erzählt, der Berg des Herrn steht da wie ein Fels, wie ein großer Berg. Dann wird beschrieben, dass Menschen aus allen Völkern, also nicht nur Juden, zu diesem Berg gehen, auch die Mühen des Hinaufgehens. Warum gehen sie hinauf? Weil ihnen versprochen wird, droben auf diesem Berg erhalten sie die Weisung des Herrn, das Recht. Und sie sagen dann, wie sie angekommen seien, Gott soll Recht sprechen für uns, damit Gerechtigkeit herrscht. Wenn ich in dieser Grundhaltung lebe, Gott soll Recht sprechen, dann die wunderbare Reaktion, dann schmieden sie aus Schwertern Pflugscharen und man übt nicht mehr für den Krieg. Denkt man manchmal, wie viel Geld, wie viel Energie derzeit für Krieg üben investiert wird. Man übt nicht mehr für den Krieg, sondern man übt für Vertrauen.
Was wir heute dringend brauchen, sind Menschen, die das Gespräch mit anderen suchen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, die Brücken bauen, auch wenn sie aus verschiedenen Kulturen kommen, die einander die Hand zur Versöhnung reichen, auch wenn sie getrennte Wege gehen. Menschen, die sich am Beispiel Jesu orientieren und sich für eine Kultur des Miteinander einsetzen. Pfarrer Franz Treuer bemüht sich darum, auch wenn es ihm nicht immer leicht fällt, wie er offen und ehrlich gesteht.
Der österreichische Schriftsteller Wackerl sagt ja einmal, Christus ist nicht gekommen, um die Menschen intelligenter und tüchtiger zu machen, sondern um sie dazu anzuleiten, gütiger, selbstloser, mitfühlender und hilfsbereiter zu werden. Denn es sind vor allem die Kräfte des Herzens, auf die es ankommt. Das bin ich einfach überzeugt. Wenn ich regelmäßig auf Jesus blicke, dann ändert sich in mir was. Wenn der Jesus selber sagt, meinen Frieden gebe ich euch, beim letzten Abendmahl, wenn er sagt, damit ihr meinen Frieden in euch habt, dann ist es genau dieses. Jesus, die Quelle des Friedens, weil Jesus der Friede ist, kann ich es auch sein. Und wenn ich auf Jesus schaue, habe ich einfach auch konkrete Tipps. Die Frage hat einfach einen Sinn, wenn etwas Schwieriges ist, wie würde Jesus jetzt handeln? Und ich glaube, der Grundtenor wird dann sein Ehrlichkeit, auch manches ehrlich anreden, vielleicht mit Hilfe anderer Menschen, und gütig. Auffällig ist, Jesus ist im Umgang mit fast allen Menschen sehr gütig und sehr großzügig und einfühlsam. Wo Jesus scharf ist, ist bei Selbstgerechtigkeit. Wenn die Pharisäer aufgeigen, dass die anderen dumm und deppert sind, dann wird Jesus sehr scharf. Das heißt, für mich, der Blick auf Jesus hilft mir, ehrlich hinzuschauen und auf keinen Fall jemand zu sein, der sagt, ich weiß alles besser und alle sind dumm. Und wenn ich nach dem Motto lebe, ich weiß alles besser und alle sind dumm, solche Menschen werden die Welt sicher nicht verbessern.
Jetzt sind Sie persönlich in einer schwierigen Situation. Als Priester, als Seelsorger müssen Sie quasi mit gutem Beispiel vorangehen.
Also ich denke, ich muss mit gutem Beispiel vorangehen. Dass ich mich selber bemühe, im Sinne Jesu zu leben, ist mein Auftrag. Und ich denke, eine Pfarrgemeinde Jesu Christi muss nicht eine Insel der Seligen sein. Das stimmt nicht und ist sie sowieso nicht. Aber sie muss irgendwie auch einüben, wie gehen wir intern vorbildlich mit Konflikten um? Wie schaffen wir es auch, Menschen mit einer schwierigen Lebensgeschichte trotzdem zu stützen und ihnen die Würde geben? Der Auftrag Jesu Christi heißt nicht, nur die Reinen gehören dazu. Wie schaffen wir es uns gegenseitig, Würde zu geben und vielleicht auch mit schwierigen Lebensgeschichten zu stärken? Es fällt jedenfalls auf, der Kain, obwohl er seinen Bruder getötet hat, bekommt von Gott das Schutzmal, dass er nicht vogelfrei ist. Gott will damit wohl auch sagen, auch wenn ich viel angestellt habe, habe ich das Recht und den Auftrag, neu anzufangen.
Mit welchen Worten, mit welchen Taten, mit welchen Beispielen stiftet denn Jesus in seiner damals orientalischen, auch sehr kriegstüchtigen Umgebung Frieden?
Der Jesus stiftet Frieden mit Worten und Taten. Und einige Teile, die in der Bibel beschrieben sind, sind für mich wirklich eins zu eins zu übertragen auf unsere heutige Zeit. Nehmen wir den Zöllner Zachäus her. Zachäus ist ein Zöllner, dem wollen die Menschen nicht, verständlich, weil er auch viel Dummheiten macht. Was tut er? Er steigt auf einen Baum, um Jesus zu sehen, auch um sich vor den Menschen zu verstecken. Was tut Jesus? Er zitiert nicht herab nach dem Motto, ich weiß ja, wer du bist, oder wäre endlich besser, sondern die Schritte Jesus sind, er spricht mit Namen an. Keine Ahnung, wie viele zu ihm Zachäus gesagt haben oder nicht, du verlogener Zöllner. Er ladet sich selber beim Zachäus ein. Unvorstellbar, jetzt kommt der Jesus und gerade bei diesen Banditen geht er hin zum Essen und nicht bei den vielen Mustermenschen und redet ihm dann zu. Und dann kann sich der Zachäus ändern. Oder auch bei der Steinigung, bei der versuchten Steinigung der Ehebrecherin. Da ist für mich der Jesus ein Musterbeispiel für Deeskalation. Die wollen zack, zack, zack. Was sagst du? Zack, zack, zack. Was tut Jesus? Er bückt sich und schreibt in den Sand. Es nimmt Tempo heraus. Und nachdem noch einmal die Anfrage kommt, schreibt er ein zweites Mal. Ich finde es wirklich so hilfreich, in hitzigen Situationen Tempo herauszunehmen. Also zum einen gibt die Bibel wunderbare Beispiele methodisch, was Versöhnung heißt. Ich habe jetzt das Beispiel vom Zöllner Zachäus und von der Sünderin, von der Ehebrecherin genannt, und inhaltlich mit Worten. Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde. Oder wenn Jesus sagt, wenn dir jemand auf die eine Wange hinschlägt, halt ihm auch die andere hin. Wir müssen durchdenken, die Wange hinhalten heißt ja auch, ich stell mich. Ich duck mich nicht, ich laufe nicht davon. Wenn ich jemanden die Wange hinhalt, spiele ich nicht die Opferrolle, ich bin so arm, sondern bin aktiv. Und der Jesus, auch in seinem Prozess, zeigt ja natürlich am stärksten, dass er sich aktiv der Gewalt stellt, nicht als Schimpfender, nicht als Aggressiver, aber als Friedlicher. Jesus kann am Kreuz sogar noch beten, vergib ihnen, oder auf dem Kreuzweg, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus kann am Kreuz zum Verbrecher sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, der Blick auf Jesus ist so etwas wie eine Schulung des Friedens. Und die Beziehung zu Jesus pflegen ist für mich eine der besten Friedensschulungen. Wenn ich in Jesus verankert bin, bin ich friedlicher.
In der Bergpredigt preist Jesus die Menschen selig und glücklich, die keine Gewalt anwenden, die barmherzig sind, Frieden stiften, die ein reines Herz haben, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Mitte der Bergpredigt ist das Vaterunser, das Christinnen und Christen auf der ganzen Welt miteinander verbindet und die Botschaft auf den Punkt bringt. Pfarrer Franz Treuer betet und meditiert es regelmäßig und zieht daraus viel Kraft.
Ist Vater unser, es könnte ständig beten und da bete ich mich nicht ab. Es wird für mich jedenfalls nicht langweilig. Ich sage oft, es öffnet den Himmel, es stellt die Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Auffällig ist, ein Teil des Vater unsers ist ein bewusster Blick auf Gott und ein Teil ist ein bewusster Blick auf Menschen. Merkwürdigerweise redet das Vater unser von wir und nicht ich. Mein Vater, die Hauptsache mir hilfst, sondern unser Brot, vergib uns. Das Vaterunser schaut auf Gott. Ich sage manchmal, wer Gott die Ehre gibt, der braucht sich vor den Menschen nicht zu fürchten. Die Engel von Bethlehem sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, das scheint zusammenzuhängen. Wenn ich den Namen Gottes ehre, dann habe ich Achtung vor der Würde und auch vor dem Namen des Menschen. Mensch ist ein Abbild Gottes. Wenn ich sage, dein Reich komme, dann will ich ja, dass das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, die Friedensvision des Jesaja kommt. Wenn ich bete, unser tägliches Brot gebe uns heute, dann wird es einerseits konkret, es geht um Nahrung für Leib und Seele, und gleichzeitig geht es ums Vertrauen. Ich bete nicht, gib uns einen 10-Jahres-Vorrat, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Für heute und der morgige Tag wird für sich sorgen. Also ich habe den Eindruck, in diesem Vater unser ist neben diesem wunderbaren Gebet auch sehr viel Psychologie drinnen, sehr viel Lebensweisheit. Dein Wille geschehe, diese Bitte ist ja für viele Menschen eine Herausforderung. Auch deswegen, weil man oft verbindet, dein Wille geschehe ist in erster Linie, wenn ich krank werde. Aber dein Wille geschehe heißt ja auch der Wille, dass die Menschen gerechter sind, dass die Menschen glücklich sind, dass die Menschen gut sind, soll geschehen. Also dein Wille geschehe heißt ja nicht nur Krankheiten und schwierige Sachen. Meistens verbinden wir die Bitte mit dem Schwierigen, was für mich nicht ganz richtig ist.
Steckt auch die Vergebungsbitte drin?
Ja, das ist echt die große Herausforderung. Arabisches Sprichwort sagt ja, geh eine Meile, um einen Freund zu besuchen, 2 Meilen, um einen Kranken zu besuchen und 3 Meilen, um dich zu versöhnen. Versöhnung braucht oft 3 Meilen und nicht nur ein paar Schritte. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Manchmal denke ich mir, wenn der Herrgott nur so viel vergeben würde, wie ich vergib, das wäre zu wenig. Aber die Begründung heißt natürlich, vergib uns, weil auch ich vergebe oder weil du vergibst. Herrgott, kann auch ich vergeben. Die Herausforderung ist, und das ist das Geschenk und der Auftrag des Vaterunsers und unseres Glaubens, den großen Schritt hat Gott getan, damit ich den auch einen mache.
Es lohnt sich wahrscheinlich immer wieder darüber nachzudenken, das Gebet zu meditieren. Es ändert vielleicht ein wenig die Einstellung, den Blick auf unsere Umgebung, auf unsere Mit- und Umwelt.
Ich glaube, dass das Gebet der Start in den Tag das Vorzeichen ist, damit ich gelassener, gezielter vielleicht auch in den Tag starte. Das Gebet hilft manchmal als Stoßgebet. Manchmal, wenn ich ein schwieriges Gespräch habe, etwas Schwieriges, dann mache ich vorher ein Kreuzzeichen und sage, Herrgott, sei bei mir und hilf mir. Und ich glaube, das Gebet will mir ja auch helfen, zu loben und zu bitten und zu danken. Es geht ja nicht nur um das Bitten. Eines meiner schönen Mottos heißt, man kann den Tag auch schon vor dem Abend loben. Und nicht ohne Grund ist das offizielle Gebet der Kirche in der Früh die Laudes. Ich starte mit dem Lob und nicht mit der Bitte oder mit dem Schimpfen. Und insofern eben, ich bin einfach begeistert. Da sind so viele Hilfen, die mir helfen, erfüllter zu leben, besser zu leben.
Würde uns allen wahrscheinlich gut anstehen, wenn wir einander mehr loben würden, einander mehr bestärken, mehr ermutigen.
Loben ist sicher einer der Schritte für ein Miteinander. Konflikte in der Familie, Konflikte in der Nachbarschaft, wenn ich aufmerksam bin und Lob bin, das sind ja auch Türöffner manchmal für Begegnungen, für Freundschaften und viel anderes.
Wenn der Weltfriede bedroht ist, rufen Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften die Gläubigen immer wieder zum Gebet auf. Auch Papst Leo tut das immer wieder. Es schaut aber so aus, als würden die Gebete ungehört verhallen. Das lässt so manchen zweifeln.
Man hat manchmal wirklich den Eindruck, scheinbar ohne großen Erfolg. Ich glaube, es gibt trotzdem einen Erfolg. Der eine ist, wenn ich bete, ändert sich vielleicht äußerlich nichts, aber ich ändere mich hoffentlich. Also das ist ein Erfolg. Ein anderer Erfolg ist für mich klar, wenn ich für einen Menschen bete, dann begegne ich ihm anders. Im Blick auf die große Weltpolitik, ich glaube schon, dass manches durch das Gebet besser geworden ist. Vielleicht ein bisschen salopp gesagt, sonst war es noch schlimmer. Aber die Frage bleibt natürlich, warum ist die Kraft des Gebetes nicht stärker? Aber im Letzten ist dann auch die Frage, warum ist der Herrgott nicht stärker und greift schneller ein? Manchmal wäre es mir schon lieber, wenn er ein bisschen mehr tun würde.
Wäre zu einfach wahrscheinlich, sich auf den lieben Gott auszureden. Gefordert ist jede und jeder von uns.
Eben, sich aus dem lieben Gott ausreden wäre vielleicht zu einfach. Negativ formuliert wieder, so haben ja auch manche grausame Sachen getan. Auch Kriege sind im Namen von lieben Gott geführt worden. Sich auf den lieben Gott ausreden kann ja oft einmal heißen, ich meine, dass es der liebe Gott will. Beispiel von Elia, das ich erwähnt habe. Gott hat nie zu ihm gesagt, er soll die Baalspriester umbringen. Wenn ich in die Bibel hineinlese, dann kriege ich viele Tipps, wie ich friedlicher sein kann und wie ich mitwirken kann. Der alte Simeon, der im Tempel von Jerusalem ist und zu dem der Jesus gebracht wird, der hat dann das wunderbare Abendgebet der Bibel, des Tages auch der Bibel. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden ruhen, denn meine Augen haben das Heil gesehen, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wenn ich dieses schöne Gebet bete, dann fallen mir oft zwei Gedanken ein. Zum einen, was heißt in Frieden ruhen? Wann kann ein Mensch in Frieden ruhen? Wann kann ich am Abend des Tages in Frieden ruhen? Nun lässt du, Herr, deine Knechte in Frieden ruhen. Und das Gebet heißt ja auch, etwas gut sein lassen. Ich darf in Frieden ruhen, auch wenn nicht alles gut ist. Aber ich lasse es gut sein. Und vielleicht ist ein hilfreicher Schritt für den Frieden, auch in Frieden ruhen, oder um es mit dem Motto von Don Bosco zu sagen, Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Das heißt ja auch der Humor, die Gelassenheit, weil es fällt mir schon auf, verbissene Menschen haben die Welt auch nicht verbessert. Eher fröhliche, humorvolle Gelassenheit. Und vielleicht hat Gelassenheit auch etwas zu tun mit dem Vertrauen, der Herr wird doch mehr, als wir meinen. So wäre ich gern, dass er ein bisschen mehr tun würde.
Sagt Pfarrer Franz Treuer. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann können wir unsere Verantwortung für eine Kultur des Miteinander nicht delegieren. Es ist an uns, die Welt ein wenig besser, gerechter, friedlicher zu machen. Nächstenliebe üben ist und bleibt ein Dauerauftrag, nicht nur für praktizierende Christinnen und Christen. Anregungen dazu finden Sie im Buch Worte, die Frieden stiften, das der Osttiroler Bibelwissenschaftler gerade im Tiroler Verlag herausgegeben hat. Franz Treuer, ein herzliches Danke für das Gespräch, Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Informationen über unsere spirituellen Angebote finden Sie unter religion.orf.at. Mit diesen Hinweisen darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Lassen Sie sich den Glauben an das Gute und eine gute Zukunft nicht nehmen.
Über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse mit Peter Jungmann.